Saufe ein bisschen Wasser und nicht Unrecht. Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Es freut mich sehr, hier sein zu dürfen, auch dass ich meine Mutter mitnehmen darf, weil es kommt mir dann immer wieder so vieles rauf, auch als ich das Zeugnis jetzt wieder hörte. Und das bewegt mich sehr, vor allem wenn es um meinen Bruder geht, weil das war wirklich eine unglaubliche Geschichte. Man muss auch wissen, dass er Hepatitis C krank war und das auf einen Schlag weg war. Man kann nicht mal mehr die Antikörper nachweisen, ist nichts mehr da. Und das sind solche Wunder, die man halt manchmal erleben darf, die der Herr einfach so tut. Und mein Bruder heute sich so einsetzt für diese Menschen, die mit Drogen Probleme haben und sie natürlich dann auch immer zur richtigen Zeit konfrontiert, was ihm geholfen hat, nämlich Jesus Christus. Meine Mutter hat im Zeugnis erwähnt, dass wir als Kinder auch immer alles durchmachen mussten, was sie so alles ausprobiert hat. Ich habe heute noch eine Tofu-Phobie. Ich erinnere mich, irgendwann kam sie mit Tofu, du musst Tofu essen, dann gab es Tofu-Salat, dann gab es Tofu in dieser Form und das und jenes. Und wir haben wirklich einiges erlebt als Kinder, auch ernährungstechnisch, haben immer alles wirklich auch mitgemacht, um vielleicht auf unbewusste Art und Weise Vater respektive Mutter zu ehren. Nun, ich möchte heute etwas weitergeben aus Gottes Wort. Bei mir ist das eigentlich immer so, einige wissen das auch. Ich weiß noch nie so genau, was ich predigen soll. Das zeigt mir der Herr immer dann so vielleicht einen Tag vorher auf. Ich habe ganz viele Gedanken. Gottes Wort hat ja auch so einiges zu sagen. Und als wir hierher gefahren sind, hat der Herr mich eigentlich während der Autofahrt, hat er mir einen Anstoß gegeben durch folgende Situation. Meine Mutter wohnt in St. Gallen. Wir wohnen in Ebener-Kappel. Wir haben unsere Gemeinde in St. Gallen. Das ist etwa 40 Minuten von unserem Haus zu der Gemeinde. Und wenn ich hierher fahre, dann fahre ich nach Wiel über Schaffhausen und fahre dann hierher. Und wir haben so abgemacht, ich fahre am Samstagmorgen zuerst zu meiner Mutter, hole sie zu Hause ab. Das ist ein kleiner Umweg für mich. Das bedeutet eigentlich eine halbe Stunde mehr Weg. Und von dem Ort, wo sie wohnt, wäre es besser, über Konstanzingen zu fahren. Und dann dachte ich so für mich, wohlgemerkt, ich dachte so für mich, ja, das ist bestimmt nicht gut, diese Strecke, weil Samstag, all die Schweizer fahren ja wieder über die Grenze, müssen da einkaufen gehen nach Konstanz. Dann fahr doch trotzdem über Schaffhausen, da hast du ein bisschen mehr Weg, aber dann kommst du bestimmt nicht in Stau. Ja, so war es nicht. Wir sind in Schaffhausen über die Grenze gefahren und dann kann man ja da gleich auf die A81 gehen, normalerweise, aber die war gesperrt. So durften wir dann unten durchfahren nach Singen, dass wir dann dahin kommen, wo wir eigentlich auch direkt hinfahren hätten können, nur hatten wir eine Stunde Zeit verbraucht. Standen da im Stau und ich dachte so für mich, ja gut, das waren so meine Gedanken und das gab mir den Anstoß auch, über das zu predigen, was ich heute sagen möchte. Ich möchte zuerst die Schrift öffnen in 1. Samuel, Kapitel 23 und möchte da etwas herausnehmen. Ich lese da von Vers 9. Es geht darum, David war auf der Flucht vor Saul. Saul verfolgte ihn ja und hat da so einiges erlebt. David war oft in Ängsten, in Not. Und es ging um diesen Punkt, dass David da nach Kegila gehen wollte und war sich nicht sicher, ob die Menschen dort in dieser Stadt ihn verraten würden, ob sie ihn Saul übergeben würden. Das ist eine wichtige Entscheidung. Soll ich jetzt dahin gehen oder soll ich nicht dahin gehen? Oder bei mir das kleine Beispiel, soll ich jetzt diesen Weg nehmen oder soll ich diesen Weg nehmen? Ich habe es ja vorgängig gesagt, ich dachte so für mich. Ich habe natürlich nicht den Herrn gefragt. Ich habe nicht gebetet am Morgen, soll ich über Konstanz fahren oder soll ich über Schaffhausen fahren? Bin ich ganz ehrlich? Ja, man könnte doch erwarten von einem Prediger, dass der solche Sachen betet. Habe ich nicht. Ich habe einfach gebetet, bring uns gut dorthin. Ich hätte ja vielleicht beten können, soll ich dadurch fahren oder dadurch fahren? Nun, das hat nicht so eine schwerwiegende Konsequenz gehabt. Diese Stunde, die nehmen wir in Kauf und wir sind ja trotzdem gut angekommen. Aber bei David, da geht's ein bisschen weiter. Der fürchtet um sein Leben. Ist schon entscheidend, ob er sich jetzt da in diese Stadt hineinbegibt, sich diesen Menschen anvertraut, ob sie ihn dann Saul ausliefern oder eben nicht. Und dann lesen wir in 1. Samuel 23 von Vers 9, da steht geschrieben, aber David merkte, dass Saul Böses über ihn gedachte, sprach er zu dem Priester Abiathar, lange den Leibrock her. Und David sprach, Herr, Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul danach trachte, dass er gegen Kegila komme, die Stadt zu verderben, um meinetwillen. Werden mich auch die Bürger zu Kegila überantworten in seine Hände? Und wird aber Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Das verkündige, Herr Gott Israels, deinem Knechte. Und der Herr sprach, er wird herabkommen. David sprach, werden aber die Bürger zu Kegila mich und meine Männer überantworten in die Hände Sauls? Der Herr sprach, ja. Da machte sich David auf samt seinen Männern, deren bei 600 waren und zogen aus von Kegila und wandelten, wo sie hin konnten. Da nun Saul angesagt ward, dass David von Kegila entronnen war, ließ er sein Ausziehen anstehen. Wir sehen hier in dieser Situation, dass David den Herrn gefragt hat, soll ich da hingehen? Das kann ich sehr wohl nachvollziehen, wenn ich mir die Konsequenz bedenke, dass er den Herrn fragt, mit dem Wissen, ich bekomme auch eine Antwort von Gott. Nicht einfach, ich frage Gott etwas und dann muss ich es mir schlussendlich selbst zusammenreimen, sondern er bekommt eine klare Antwort, Gott lässt ihn wissen, wenn du dahin gehst, werden sie dich überantworten. Saul wird kommen und du wirst in seine Hände gegeben werden. Das bedeutet für dich eigentlich ein Todesurteil. Er hat gefragt, weil er es nicht wusste. Gott gibt ihm die Antwort und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die aufzeigt, dass der Mensch einen freien Willen hat, zu entscheiden, was er tut oder welchen Weg er einschlägt. Es ist mit der Rettung in Jesus Christus dasselbe. Du entscheidest dich. Es geht nicht darum, dass Gott dich auserwählt hat oder nicht, vorherbestimmt nicht. Nein, er lässt dich gewisse Dinge wissen, aber aus freiem Willen entscheidest du und folge dessen, weil du diesen freien Willen hast, wird sich die Zukunft dementsprechend auch verändern. Nun, wenn Saul gegangen wäre, wäre er überantwortet worden. Gott hat es vorausgesagt. Er ging aber nicht, deswegen wurde er nicht überantwortet in Sauls Hände. Eine andere Zukunft für David, weil er wusste, was in Zukunft sein wird. Nun, das ist uns vorenthalten. Wisst ihr, Gott ist der Einzige, der allwissend ist. Er kennt die Zukunft. Er kennt deine persönliche Zukunft. Jegliche Entscheidungen, die du nimmst in deinem Leben, weiß er schon. Allwissend. Jeden einzelnen Gedanken, den du hegst, kennt Gott auch in diesem Moment. Unvorstellbar für uns. Unvorstellbar. Nun, wir sagen ja oft, auch in unserem Alltag, je nachdem, was so passiert ist, ach, wenn ich das gewusst hätte. Wir wollen damit sagen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich anders entschieden. Sagen wir ja mit dem. Vielleicht ist es so. Vielleicht aber auch nicht, je nachdem, wie sehr ich etwas will. Nun, wenn wir über diese Allwissenheit Gottes sprechen, dann klingt das im ersten Moment ja sehr schön, so verlockend. Das wäre eigentlich schon toll, alles zu wissen. Für mich als Prediger in diesem Moment wäre es natürlich schon sehr erstaunlich, zu wissen, was jeder einzelne von euch denkt in diesem Moment. Das würde mich wahrscheinlich ein bisschen beeinflussen in meiner Predigt. Ich wäre nicht mehr so ganz frei. Ich hätte ein Problem damit, ich muss ganz ehrlich sein. Ist gut, weiß ich das nicht. Wenn ich mir aber dann vorstelle, dass jeden Moment zu haben, zu wissen, was du denkst, zu wissen, was mit dir morgen sein wird, was alles zukommt auf dich in deinem Leben, das zu wissen, das würde ich niemals tragen können. Niemals. Also Allwissenheit ist etwas, was Gott vorbehalten ist. Er ist auch absolut der Einzige in diesem Universum, der damit umgehen kann, mit dieser Allwissenheit. Stell dir mal vor, du hättest gewusst, was alles so auf dich zukommt in deinem Leben, aufgrund bestimmter Entscheidungen, die du genommen hast. Wenn du zum Beispiel weißt, ja, ich werde mit 60 schwer krank sein, weil ich so viel geraucht habe. Wenn du das als 20-Jähriger wirklich so siehst, wie das rauskommt, ich gehe davon aus, dann wirst du das Rauchen eher beiseite legen können, als wenn du davon ausgehst, ja, ja, vielleicht kommt es ja gut, vielleicht habe ich ja Glück. Wenn du es mit Bestimmtheit weißt, dann wird alles ganz anders. Weißt du, ein schönes Beispiel ist ja zum Beispiel auch die Ehe. Ich habe vor 2 Wochen eine Trauung gehabt, der Bruder Michael, der auch schon hier war, der hat geheiratet, war sehr schön und habe da auch die Predigt gemacht. Aber das ist auch so eine dieser Entscheidungen im Leben, wo es dann schon auch ein bisschen wichtig ist, sage ich, dass man den richtigen Mann oder die richtige Frau heiratet. In diesem Moment geht man ja davon aus. Also ich denke nicht, dass man so töricht ist, zu sagen, weißt du was, ich könnte mir vorstellen, das haut hin mit uns, komm, wir heiraten doch mal. Das gibt's manchmal eben schon, leider. Aber das ist eine wichtige Entscheidung. Weil ein Ja sollte ein Ja sein und das sollte man als Ja stehen lassen. Wenn ich Ja sage, das ist weit mehr als das, was wir unter Ja uns vorstellen. Also diese Entscheidung bringt ja Konsequenzen mit sich. Jeder, der verheiratet ist, weiß, dass die Ehe nicht immer nur ganz einfach ist und nur immer alles in Harmonie ist und dass man nicht daran arbeiten muss und dass einem alles so schön in den Schoß fällt und dass man jeden Morgen aufsteht und sagt, Halleluja, schön, dass es dich gibt, sondern man weiß, die Liebe, die Voraussetzung für diesen Bund der Ehe ist eine Entscheidung, ein immer fortwährendes Handeln innerhalb dieser Beziehung. Aber stell dir vor, wenn du da vor dem Traualtar stehst und kurz bevor du Ja sagst, hast du die Allwissenheit über die Zukunft und du siehst, wie dein Gegenüber, zu dem du Ja sagen möchtest, in 5 Jahren fremdgeht und viele andere Partner hat und die Liebe erkaltet. Würdest du Ja sagen, wenn du das wüsstest? Wenn du das sehen würdest, was alles für Herzeleid auf dich kommt? Wahrscheinlich nicht, aber das weißt du nicht. Also das ist eigentlich der Vorteil, den wir auch haben, nicht zu wissen, was alles auf uns zukommt. Da gibt es so viele Entscheidungen, eben mit Krankheit, auch mit Tod. Wenn der Tod auf einmal da ist, weil du vielleicht eine Entscheidung genommen hast, heute in das Auto zu steigen. Wenn du das gewusst hättest, wärst du nicht eingestiegen. Aber das wissen wir nicht. Nun, der Punkt ist der, was ich sagen möchte, erstens bei David, was ich immer und immer wieder betonen muss. Weißt du, wir haben so viele Entscheidungen in unserem Leben zu nehmen, denen wir nicht so viel Gewicht beimessen. Gibt es ja eben, soll ich jetzt dahin fahren oder soll ich dahin fahren? Das ist ja nichts Wichtiges. Aber es kann sehr wichtig sein, aufgrund dessen, was für eine Konsequenz daraus resultiert, die ich einfach nicht weiß. Aus einer kleinen Entscheidung kann etwas ganz Großes sein. Aber ich weiß es nicht. Deswegen sage ich, es ist gut, als Christ viel zu beten über Entscheidungen, die wir nehmen. Was sagst du, Herr? Soll ich das tun oder nicht? Bei den großen Sachen leuchtet es uns ein. Eben wenn es um Heiraten geht, dann sind wir alle so weise und sagen wir, ja, ich bete für den richtigen Partner. Bei den kleinen Sachen vergessen wir das oft. David hatte eine große Entscheidung zu nehmen und hat gebetet. Er bekam eine Antwort und deswegen wurde die Zukunft anders. Gott weiß aufgrund jeglicher Entscheidung, die wir nehmen, wie die Zukunft weitergeht. Er kennt alle möglichen Variationen. Wir haben den Freiraum, den freien Willen, aufgrund unserer Entscheidung, unsere persönliche Zukunft mitzugestalten. Das haben wir. Jetzt geht es mir aber darum, sich mal in die Lage von Gott zu versetzen. Seine Allwissenheit, der Psalm 139 beschreibt so schön Gottes Allwissenheit, dass er alles weiß. Und ich möchte dazu die Illustration nehmen in Bezug auf das Volk Israel. Gott weiß alles. Israel wird in der Schrift genannt, mein erstgeborener Sohn. Gott sagt, er behandelt das Volk Israel, als es in der Gefangenschaft in Ägypten war, wie sein erstgeborener Sohn. Und ein Vater, ob es der erstgeborene, der zweite, dritte, vierte, fünfte oder dreizehnte, das spielt alles gar keine Rolle. Ein Vater, wenn es um sein Kind geht, der möchte das Beste für sein Kind. Und jetzt sieht er das Volk Israel in der Gefangenschaft in Ägypten und viel Leid. Sie wurden geplagt, wirklich geplagt. Das Volk Israel wurde geplagt bis zum heutigen Tage. Und entscheidet, hat er vorher schon entschieden, aber jetzt zu handeln, sein Volk Israel aus dieser Gefangenschaft zu führen. Und das tut er auch. Die Geschichte, ihr kennt sie, wie Gott Israel mit den 10 Plagen bestraft, bis Pharao endlich nachgibt und er sein Volk Israel aus Ägypten führt, das Rote Meer teilt, sie hindurchführt, ins verheißene Land. Hätte ganz schnell passieren können. Nun, es ging 40 Jahre, waren sie in der Wüste. Aus bestimmten Gründen, die wir auch kennen, weil sie immer wieder auch gemurrt haben, weil sie zurückschauen, ach, wir hätten doch gerne und doch, aber das war doch eigentlich nicht schlecht und das war doch auch gut oder kannst du uns nicht auch das noch geben und das wäre gut. Ja, das wissen wir ja, das ist bei unseren Kindern ja auch so. Meine Kinder haben es gut. Wirklich, meinen Kindern geht es gut. Aber sie haben so viele. Ich hatte letztens eine Diskussion mit meinem ältesten Sohn. Ging um ein Kleidungsstück, um eine Jacke. Ich habe das gestern kurz erwähnt. Ich habe mal von einem Geschwisterpaar ein paar Kleider geschenkt bekommen, die sie nicht mehr brauchen. Und da war eine Regenjacke dabei von Jack Wolfskin. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Marken, aber ich weiß, das ist was. Jack Wolfskin, das ist so die Regenjacke, da überlebst du, egal was für Wetter das ist. Ich habe so eine Jacke bekommen und dann habe ich so gedacht, Mann, ich eine Jack-Wolfskin-Jacke, oder? Und dann kommt mein Sohn, der ist jetzt 15, und wir sitzen so am Tisch, und dann sagt er mir, du Papa, ich brauche dringend eine Jacke, weißt du, es wird wieder kälter und vielleicht kommt es Regen, und dann sage ich, weißt du was, Sohn, du darfst meine Jack-Wolfskin-Jacke haben. Dann sagt er zu mir, ich ziehe doch nicht so eine Bauernjacke an. Sag ich, was? Was? Was sagst du da? Das ist Jack-Wolfskin, das ist doch nichts. Weißt du, meine Kollegen haben das und das und unter anderem fiel dann noch Gucci. Und ich sage, Gucci? Das ist eine Damenhandtasche oder sowas, oder? Nein, gibt's mittlerweile auch Kleidungsstücke und Schuhe für Männer, die sie tragen, oder? Da laufen 15-Jährige mit solchen Sachen rum, oder? Ich wusste das wirklich nicht. Ja gut, und dann eben dieses Kleidungsstück, diese Diskussion, aber es geht ihnen eigentlich gut und trotzdem, man ist nicht zufrieden und denkt, ja, aber ich müsste doch noch das haben und das. Und so ging es eben dem Volk Israel auch gegenüber Gott. Wir brauchen noch, und ach, nicht immer nur das und nicht nur das Mann und da, aber noch Fleisch und alles Mögliche. Aber wir sehen in dieser Geschichte, wie Gott sich entschieden hat, sein Volk Israel auszuführen und in ein Land zu führen, da Milch und Honig fließt, wo sie es einfach gut haben. Das war die Absicht Gottes mit dem Volk Israel. Jetzt möchte ich eine Schriftstelle aufschlagen im Alten Testament. Es war in 5. Mose. In 5. Mose lesen wir in Kapitel 5 den Vers 29. Da steht geschrieben, das erste Wort verrät alles über den Gemütszustand von Gott. Ach, dass sie ein solch Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten, alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohl ginge und ihren Kindern ewiglich. Das ist für mich so das Große an Gott. Ach, dass sie ein solch Herz hätten. Er weiß es schon. Er weiß, dass sie abfallen werden. Er weiß, dass sie Wege gehen werden, die ihm nicht gefallen. Es ist für ihn Herzeleid, das zu sehen. Das kennt jeder. Jeder Vater, jede Mutter kennt das. Wenn die Kinder anfangen, ihre Wege zu gehen, wo du weißt, das ist nicht gut für sie. Und trotzdem bedingungslose Liebe. Und das ist für mich so bei Gott. Er hat sie herausgeführt. Er erwartet von seinem Volk nichts anderes als Dankbarkeit, Gottesfurcht für das Große, was er an ihnen getan hat. Weißt du, das ist einfach so eine Geschichte, da denkst du, ja, da hat Gott ein Volk aus Ägypten geführt und in ein verheißtes Land gebracht. Wissen wir eigentlich, was es bedeutet, so in Knechtschaft, in Sklaverei zu leben, wo du jeden Tag geschlagen und gepeinigt wirst? Nein. Wissen wir, was es bedeutet, da wirklich befreit zu werden? Herausgeführt zu werden, Freiheit zu haben, selber entscheiden zu dürfen, was ich heute tue und was nicht. Wir wissen, wir kennen das, aber wir kennen das andere nicht. Deswegen sind wir nicht so dankbar. Nun, er weiß aber, dass sie nicht dankbar sein werden. Er weiß es schon. Er könnte ja sagen, und das ist nach meinem Verständnis, das sind wir Menschen. Nein, also wenn ich weiß, dass der dann, warum sollte ich dem dann helfen? Warum sollte ich ihn da aus Ägypten herausführen? Ich weiß sowieso, der interessiert sich nicht mehr für mich, der ist nicht mehr dankbar. Das tue ich doch nicht. So sind wir Menschen. Gut, dass wir die Zukunft nicht kennen. Gut, dass wir eben nicht allwissend sind. Wir können das niemals tragen. Jegliche Entscheidungen von Menschen einfach zu akzeptieren, wenn wir wissen, dass es doch so rauskommt, dann machen wir das nicht. Der verdient es doch nicht. So denken wir. Aber Gott hat Ja gesagt. Er hat damals zum Volk Israel Ja gesagt. Wisst ihr, was das große Problem ist? Wenn wir weiterschauen, wir gehen ein bisschen weiter in 5. Mose 8, ich möchte noch lesen, was weiter da geschrieben steht. In 5. Mose 8, ich lese von Vers 1. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, auf dass ihr lebet und gemehret werdet und das Land, das der Herr euren Vätern geschworen hat. Und gedenkest all des Weges, durch den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, dass kund würde, was in deinem Herzen wäre. ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speisete dich mit Mahn, das du und deine Väter nie erkannt hattest, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebe vom Brot allein, sondern von allem, das aus dem Munde des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht veraltet an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkennest du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich gezogen hat, wie ein Mann seinen Sohn zeugt. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du ihn in seinen Wegen wandelst und fürchtest ihn. Denn der Herr, dein Gott, führe dich in ein gut Land, ein Land, da Bäche und Brunnen und Seen ihnen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, da Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel ihnen sind, ein Land, da Ölbäume und Honig ihnen wächst. Ein Land, da du Brot genug zu essen hast, da auch nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, da du Erz aus den Bergen hauest. Und wenn du gegessen hast und satt bist, dass du den Herrn, deinen Gott, lobest für das gute Land, das er dir gegeben hat. Alles schenkt er ihnen mit dem Wissen, sie werden nicht dankbar sein. Mit dem Wissen, sie werden wieder abfallen. Das Problem, wenn wir das auf uns anwenden, wisst ihr, wenn wir über Deutschland nachdenken oder über die Schweiz nachdenken, da haben wir ein gutes Land, es geht uns wirklich gut. Wir haben alles, wir haben zu essen, wir haben alles. So vielen Menschen auf dieser Welt bleibt das vorbehalten. Wir haben alles. Es geht uns gut. Wir haben auch Honig. Jede Menge Honig. Und wenn du als Christ von diesem Moment, wenn ich mich da erinnere, was meine Mutter jetzt im Zeugnis gesagt hat, in diesem Moment, dass sie ganz bewusst sich für Jesus entschieden hat, rette mich. Mit dem Wissen, ich kann ja gar nichts tun. Was will ich denn bringen vor Gott? Mit dem Wissen, ich muss nichts bringen. Er hat alles gebracht in Jesus Christus. Und ich darf es einfach erfassen und annehmen. Und ich das einfach geschenkt bekomme. Frei werden von der Sklaverei der Sünde. Frei werden. Vollkommen frei in Jesus Christus zu sein. Mit dem Wissen, es ist mir vergeben. Wenn wir uns daran erinnern, als du dich für Jesus entschieden hast, als du frei wurdest in Jesus Christus, wie ging es weiter? Wie ging es in deinem Leben weiter? Sind wir dankbar gewesen? Er sagte, und gedenkest all des Weges, durch den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es bei dir sind. Gedenkest du an diese Wege, die der Herr mit dir gegangen ist, wie er dich getragen hat, wie ein Vater einen Sohn trägt, wie er da bei dir war in deiner Schwachheit, wie er dir Entscheidungen abgenommen hat. Gedenkest du daran? Weißt du, das große Problem, was wir haben, wir sind satt. Satt worden. Das ist das Problem. War bei ihnen das Problem? Es ging mit ihnen bergab, als sie satt waren. Wir haben ja jetzt alles. Jetzt ist alles gut. Es wird zur Gewohnheit. Es wird zur Selbstverständlichkeit, dass es uns so gut geht. Satt. Wir lesen dann auch weiter mit dem 5. Mose 32, das Lied Mose. Hey, Mose bekam durch die Eingebung des Herrn ein Lied, was sie gesungen haben, das immer daran erinnert, was Jesus Christus für sie getan hat, wie Gott sich sie ihrer angenommen hat, sich ihrer erbarmet hat. Da wird gesungen. Das ist bei uns doch dasselbe. Wir singen ja. Wir singen doch Lieder, die Jesus Christus verherrlichen und all das Große, das er an uns getan hat, das singen wir ja. Aber machen wir uns auch bewusst, was er da gemacht hat mit uns. Viel zu wenig. Wir werden satt. Ich lese noch weiter in diesem Kapitel, wo dann geschrieben steht, in Vers 17, 5. Mose 8, 17, du möchtest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir das Vermögen ausgerichtet. Wenn der Mensch wegkommt von der Gnade Gottes, auf der er steht, und wieder zum Menschen wird, der er eigentlich mal war, und denkt, ich kann das schon, ich pack das schon. Weißt du, dass dies und jenes passiert ist, das habe ich mir verdient. Oder das war mein Werk, weil ich das getan habe. Da hat Gott nichts damit zu tun. Was passiert so schnell? Dass man sich wieder auf sich verlässt. Oh, ich habe bestimmte Fähigkeiten. Ja, das wird schon klappen. Ich kann's ja. Und vergessen dabei oft, was Gott eigentlich mit uns tut. Wisst ihr, damals, am Anfang, als du Ja gesagt hast zu Jesus Christus, nachdem er schon lange zu dir Ja gesagt hat, wusste er, wie dein Leben weitergeht. Er wusste, wie undankbar, dass wir sind. Er wusste, dass wir in gewissen Teilen unseres Lebens abfallen. Er wusste, dass wir diese und jene Sünden immer noch wieder begehen. Er wusste es, aber er hat trotzdem Ja gesagt. Er hat trotzdem Ja gesagt. Von Anfang an ist sein Ja ein Ja. Er weiß es. Auch wenn du weiterhin Sachen tust, die nicht recht sind. Und das tust du. Das tut jeder. Leider. Hat Gott Ja gesagt. Er ändert seine Meinung nicht. Er denkt nicht einfach, weil wenn er so denken würde, dann hätte er niemals Ja gesagt. Er sagt ja, ach, dass sie ein solch Herz hätten. Er weiß es, dass du es nicht hast. Und sagt ja. So ist er. Seine Allwissenheit, das ist das, was mich so bewegt. Zu wissen, was Gottes Wege so sind in Bezug auf mein persönliches Leben. Zu wissen, dass er bereits schon weiß, was ich mache. Zu wissen, was du jetzt denkst. Das kennt er alles. So viele Dinge in unserem Leben. Ich erlebe so viele Sachen. Ich habe auch diese Woche etwas gesehen, so Gottes Führung. Muss ich kurz erzählen. War so lustig. Ich gehe manchmal, nicht so oft, manchmal, ich bin nicht so eifrig wie Friedemann, manchmal gehe ich auch ins Fitnesstraining. Kann mich manchmal dazu überwinden. Mit zunehmendem Alter kommt das halt, wo du dann denkst, oh, jetzt musst du was tun. Und dann gehe ich. Da ging ich so wieder mal ins Fitnesstraining und da, wo ich da manchmal trainieren gehe, da hat es, in diesem Fitnessstudio hat es oben noch so ein Dampfbad und so einen kleinen Pool, oder? Da kann man dann noch ein bisschen schwimmen gehen. So gehen mehr die Senioren. Weißt du, war auch interessant, Seniorentreff, ab wann darf man da dabei sein? Ich frage mich immer, ab wann bin ich eigentlich Senior? Aber dann gehe ich da manchmal noch hin. Dann gehst du da rauf und das ist so geregelt da in diesem Fitnessstudio. Auch im Dampfbad, da hat man die Badekleider an. Da gibt es nichts, da laufen keine nackten Personen rum, sonst würde ich da nicht hingehen. Aber da gehst du da hin und ich dachte mir auch, gehst du mal wieder da rauf, da gehst du ins Dampfbad und alles. Und danach, abschließend kommt ja immer dann doch noch, ach, jetzt gehst du noch duschen. Dann habe ich mein Duschmittel vergessen mitzunehmen. Das passiert mir manchmal, habe ich Duschmittel nicht dabei. Nun, ich weiß mir ja zu helfen und ich löse das immer so, wenn ich das vergesse. Dann gehe ich auf die Männertoilette, weil ich weiß, da hat es einen Seifenspender. Und dann hole ich mir so ein bisschen Seife und dann gehe ich wieder zurück zur Dusche und dann kann ich mich da so schön waschen. Da bin ich da, schaue mir das an, bevor ich da so ein bisschen ins Dampfbad gehe und schwimmen. Und dann sehe ich so im Duschraum am Boden so ein Duschdass, so eine kleine Flasche mit Duschmittel, am Boden liegen, in der Ecke liegen, ganz alleine. Schauen wir das so an, denken, da hat es jemand vergessen, oder ich weiß nicht, vielleicht gehört das jemand, ich kann das nicht einfach nehmen, oder? Ja, ich gehe auf die Toilette, oder gehe zum Seifenspender, leer. Das erste Mal im Leben, leer, keine Seife drin. Gut, ich gehe zurück, traue mich immer noch nicht, schaue das an und wirklich schaue ein bisschen rum, gehört das jemand? Manchmal gibt es das auch, oder? Dann werfen es die Leute an, lassen es liegen, oder? Weil sie zu faul sind, das zu entsorgen. Halbe Stunde gewartet. Mittlerweile war schon eine Stunde da, wollte eigentlich schon lange gehen. Dann habe ich mir ein Herz gefasst. Schau, da ist ja wirklich niemand. Mit dem Vorsatz, ich schaue mal, ob es da noch was drin hat und dann darf ich mir da bestimmt was nehmen. Gehe dahin, hebe es auf, in diesem Moment, das ist meins. Hey, dieser Moment, nein, wirklich, das war mir sehr peinlich. Ich stehe da, weißt du, das Duschmittel schon in der Hand, oder? Sage, tut mir leid. Wirklich, ich dachte, da hat sie jemand weggeworfen oder liegen lassen. Wirklich, das ist so. Und es war mir wirklich sehr peinlich. Und dann sagt er, ah, ist schon gut, spielt keine Rolle, oder? Erledigt. Gut, ich da duschen und so. Und oh, das, was du jetzt gemacht hast, kannst du nicht wegwaschen, einfach so, oder? Wirklich schlecht gefühlt, hat mich beschäftigt. Am Abend hatte ich Bibelstunde, oder? Hat mich immer noch beschäftigt, gehe ins Bett. Und im Bett denke ich so für mich, Herr, du weißt ja, wie es war. Und ich möchte einfach, ich muss das wieder irgendwie gut machen. Und habe da auch noch einen älteren Mann gesehen, den Bart, den habe ich schon oft gesehen. Und dem habe ich einfach mal vor 2 Jahren im Dampfbad gesagt, irgendwie kam das Gespräch zustande, sagte ich, ja, ich bin Pastor. Und der hat überhaupt nicht reagiert auf das. Man sieht mir den Pastor auch nicht an, muss ich zugeben. Aber den habe ich auch gesagt, dem muss ich das Evangelium unbedingt mal erzählen. Und jetzt ist dieser Vorfall. Und diesen Mann, der sagte, das ist meins, den habe ich noch nie gesehen. Ich habe das Gefühl, das ist das erste Mal da gewesen. Gut, am nächsten Morgen, ich gehe in die Stadt und denke mir so, heute musst du mir diesen Pablo, das ist dieser ältere Mann, musst du mir mal über den Weg schicken, ich muss mit ihm sprechen. Ich laufe da die Straße entlang, da kommt Pablo mir entgegen. Ich denke, wie soll ich das Gespräch anfangen? Der kommt zu mir und sagt, hey, du, ich habe eine Frage. Du bist doch Fahrlehrer, oder? Sag ich, nein, ich bin Pastor. Pastor, ja. Und dann gab es ein Gespräch und ich konnte ihm das ganze Evangelium erzählen. Und er war sehr interessiert und offen, kam ein Traktat mitgegeben, hat das schön eingepackt, danke. Denke ich, oh, das war schön, Herr, danke für die Führung, oder? Lauf um die Ecke, kommt dieser Mann. Ich schaue ihn an und sage, du, Entschuldigung, nochmals wegen gestern, das lässt mir keine Ruhe. Ist das wirklich okay für dich? Ich habe das wirklich so mit dieser Motivation genommen, sagt er. Ja, das ist überhaupt kein Problem, wirklich. Weißt du, ich spreche die Leute einfach immer direkt an, wann was ist und so. Aber ich habe mal eine Frage an dich. Bist du eigentlich Fitnesstrainer? Ich sage, nein, ich bin auch kein Fahrlehrer, ich bin Pastor. Und dann hatten wir ein gutes Gespräch und ich konnte ihm das ganze Evangelium erzählen. Er ist Jurist, war sehr offen und interessiert und ich konnte ihm alles erzählen, hat dann auch ein Traktat mitgenommen. Und das war so eine schöne Führung, wo ich mir dann so im Nachhinein gedacht habe, wie der Herr das geführt hat, weißt du, dass ich kein Duschmittel dabei habe, der Seifenspender ist leer und diese Überwindung, ich mache doch das nicht einfach so, aber weißt du, nicht gestanden, gelegen und gehe dahin, das ist meins. Und dann diese Führung, wie ich ihn am nächsten Tag begegnen durfte und ihm das Evangelium erzählen. Es war so schön, diese Führung des Herrn zu erleben. Ich möchte einfach nur sagen, dass es gut ist, dass wir nicht alles wissen, was auf uns zukommt. Dass wir das eben nicht tragen müssen. Nicht mit diesen Entscheidungen, die Menschen nehmen in Bezug auf unser Leben, dass wir das alles schon wissen. All das Herzeleid, das auf uns zukommt, dass wir das eben nicht wissen, sondern dass wir die Gewissheit haben dürfen, da ist unser Herr Jesus und wenn es da ist, dann hilft er uns tragen. dann hilft er uns, diese Situationen zu bewältigen. Es mag kommen, was will, aber so ist er einfach, unser Gott. Er trägt uns, wie er Israel getragen hat, wie einen Vater, der seinen Sohn trägt. Ich möchte nur einfach immer wieder an uns appellieren, an den Menschen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es dir gut geht. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du gesund bist. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du zu essen hast, dass du zum Arzt gehen kannst, dass du überhaupt am Morgen aufstehen kannst. Ich appelliere an uns Christen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du einfach in den Himmel kommst. Es ist Gottes Gnade, der gesagt hat, ich will mich aufmachen, um das Verlorene zu suchen. Ich möchte dich führen, dass dir Unmögliche möglich machen. Er, der am Kreuz für uns gestorben ist, für Tode auferstanden ist, möchte dir nur sagen, gedenke an all das Gute, das ich dir oder an dir getan habe. Vergiss es nicht, wenn du satt bist. Und wie schnell sind wir doch satt oder satt geworden. Gedenke, wovon du gefallen bist, hat der Bruder Hans gestern noch zitiert, dass wir zu dieser ersten Liebe zurückkehren, für unseren Herrn Jesus Christus, der unser ganzes Leben kennt, mit allen Höhen und Tiefen, aber ja gesagt hat. Amen. Ich möchte noch mit Gebet schließen. Treuer Herr Jesus, wir danken dir für deine unaussprechliche Gnade, Herr, dass du dich erbarmt hast, Herr, über diese Welt und du selbst gekommen bist, Herr, um für die Sünde aller zu bezahlen. Dass wir durch den Glauben, den bewussten Vertrauen in dich, Herr, die Gewissheit haben dürfen, es ist vergeben. Wir sind gerecht durch deine Gnade, Herr Jesus. Dein Ja gilt in alle Ewigkeit. Du kennst unsere Zukunft, unser Leben. Du weißt, wo wir fallen, wo wir schwach sind. Und trotzdem lässt du uns niemals los. Du bist treu, wenn wir es auch nicht sind. Was für ein großer Gott. Danke, Herr Jesus, für deine Liebe, deine Treue. Danke für die Freiheit, die wir haben, sodass wir auch heute Morgen zusammen sein dürfen, Gemeinschaft haben dürfen um dein Wort, dich in unserer Mitte wissen dürfen. Wir möchten dich loben und preisen und dich bitten, schenk uns deine Gnade, Herr Jesus, dass wir dich mit unserem Leben verherrlichen, dass wir demütig bleiben, nicht stolz werden, dass wir dankbar sind, dass wir gedenken an all dem Guten, was du in uns getan hast und tust. Danke, Herr Jesus Christus, für den heutigen Tag. Segne ihn, Herr, segne die Gemeinschaft, die wir noch haben dürfen. Wir möchten dir alles anbefehlen und beten in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.